Radio Horeb am Samstagnachmittag. Willkommen zu unserer Sendereihe Spiritualität. Mein Name ist Monika Bargett und mein Gast in der Sendung heute ist Professor Dr. Christoph Ohly, mit dem wir ein zentrales Thema der Bibel besprechen möchten, nämlich die sogenannten Seligpreisungen Jesu. Professor Dr. Christoph Ohly ist Priester des Erzbistums Köln und Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier. Er hält regelmäßig in Deutschland, aber auch in Spanien Exerzitien und veröffentlicht wissenschaftliche Artikel in Fachzeitschriften sowie Beiträge im Bereich der Spiritualität. Im Jahr 2004 hat er außerdem zusammen mit anderen Priestern die Priestergemeinschaft Pater Thomas Morales, die dem Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria angeschlossen ist, gegründet und derzeit steht er dieser Priestergemeinschaft auch als Leiter vor. Auch hier bei uns bei Radio Horeb ist Professor Dr. Ohly aktiv und regelmäßig mit Vorträgen in der Reihe Spiritualität auf Sendung. In einer neuen Vortragsreihe, die heute beginnt, werden wir uns also mit Professor Ohly den bekannten Selig sind Verheißungen Jesu zuwenden, die uns in der Bergpredigt überliefert sind. Nicht nur Christen, sondern zum Beispiel auch Kommunisten und viele andere Menschen, die von einer besseren Welt träumen, haben sich bis heute von diesen Seligpreisungen bewegen lassen. Erst vor kurzem kamen in einem Interview der Wochenzeitung Die Zeit auch die linke Politikerin Sarah Wagenknecht und der CDU-Politiker Heiner Geißler auf die Seligpreisungen zu sprechen. Selig, die arm sind, das ist heute auch der Abschnitt aus der Bergpredigt, mit dem wir uns zuerst befassen möchten. Aber ist das wirklich ein Aufruf zu christlichem Sozialismus und Kapitalismuskritik der Antike? Ist das wirklich nur eine politische Botschaft? Was meint der Jesus wirklich mit dem Aufruf zur Armut? Diese Fragen beantwortet uns heute Professor Ohly in seinem Vortrag. Grüß Gott und willkommen, Professor Ohly.
Grüß Gott, Frau Bargett.
Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
Dankeschön, ja. Wollen wir mal schauen, ob wir auf diese Fragen eine Antwort finden, gell? Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der bekannte russische Schriftsteller Leo Tolstoi hat einmal folgende Worte geprägt. Die Bergpredigt hat mich tief erschüttert. Wie können die Menschen nur nicht begreifen, nicht fühlen, was darin gesagt ist und was für alle Zukunft gelten muss und für jeden Menschen schon jetzt das einzige Gute, die einzige Rettung ist. Mit diesen Worten gibt Tolstoi den Eindruck wieder, den die wohl bekanntesten Worte Jesu auf ihn persönlich ausgeübt haben. Die Bergpredigt hat mich tief erschüttert. Die Bergpredigt und in ihr die sogenannten acht Seligpreisungen sind seit den Tagen Jesu auf Erden immer wieder als Maßstab und Richtschnur für das eigentlich Christliche und damit für das Gute, das Wahre und das Schöne im menschlichen Leben gedeutet worden. Sie könnten nicht nur das Leben des einzelnen Menschen erfüllen, sie hätten in ihrer Erfüllung vielmehr auch die Kraft, das zwischenmenschliche Zusammenleben zu ordnen und so zu regeln, dass es ein dauerhaft friedliches und für alle bereicherndes Leben sei. In diesem Sinne äußerte sich neben vielen anderen Politikern, wie wir ja gerade auch schon gehört haben, auch einmal der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker vor vielen Jahren in einem Vortrag, als er sagte, die großen Konflikte der Zeit wären lösbar, wenn wir Menschen die Kraft fänden, persönlich und politisch gemäß der Bergpredigt zu handeln. Aber damit ist, liebe Hörerinnen und Hörer, und das müssen wir sicher gleichzeitig anmerken, eine nicht leichte Einsicht verbunden. Denn die Bergpredigt und die Seligpreisungen sind nicht einfach zu leben. Sie fordern den Menschen heraus. Sie sind, wenn ich sie ernst nehme, nicht nur eine Herausforderung, ja mehr noch, sie sind eine Zumutung. Positiv betrachtet als Zumutung Gottes, der es dem Menschen zutraut, ja zumutet, danach zu leben. Umfassender betrachtet als eine Zumutung, die nicht weniges, ja manchmal sogar alles von uns, von mir persönlich abverlangt. Max Weber, der bekannte deutsche Soziologe, Jurist und Nationalökonom des 20. Jahrhunderts, sagte deshalb einmal nachdenklich, ich zitiere ihn, mit der Bergpredigt ist es eine ernstere Sache, als die glauben, die diese Gebote heute gern zitieren. Mit ihr ist nicht zu spaßen. Von ihr gilt, was man von der Kausalität der Wissenschaft gesagt hat. Sie ist kein Fiaker, den man beliebig anhalten lassen kann, um nach Befinden ein- und auszusteigen, sondern ganz und gar nicht. Das gerade ist ihr Sinn. Ganz und gar nicht. Das gerade ist ihr Sinn. Diese Worte von Max Weber prägen sich ein, wenn man die Seligpreisungen und wenn man die ganze Bergpredigt liest. Um die Weisungen und Zumutungen der Seligpreisungen leben zu können, müssen wir sie deshalb als Christen verstehen und lieben lernen. Wenn zum Erkennen die Liebe hinzutritt, ist alles möglich. Denn wo das Erkennen, das Verstehen manchmal als zu schwer beurteilt wird, eröffnet gerade die Liebe einen Zugang zu der Haltung, die sich in den Seligpreisungen widerspiegelt und die Christus uns als ihr Verkünder und als unser Lehrer vorbildhaft vorgelebt hat, nämlich die Hingabe des eigenen Lebens, die Hingabe seiner selbst. Dann und nur dann wird der Geist der Seligpreisungen letztlich lebendig und lebbar. Wenn ich bereit bin, in der Hingabe meines Lebens ihnen zu folgen. Denn es gilt über sie, die Seligpreisungen, genauso das Wort Jesu: Wer sein Leben festhält, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wer es preisgibt, wer es einsetzt, der wird es gewinnen. So wollen wir nun in unserer monatlichen Sendereihe zu den Seligpreisungen an ihr Verstehen herangehen. Bereit zu erkennen und zu verstehen, aber auch willig zu lieben und uns hinzugeben. Und in allem betend um Gottes Hilfe. Lehre mich, Herr, dein Wort. Lass es mich aufnehmen in mein Herz. Durchdringe mich mit ihm und verwandle mich, auf dass auch über meinem Leben deine Zusage steht und sichtbar wird. Selig bist du. Beginnen wir zunächst mit zwei allgemeinen Fragen. Was ist das überhaupt, selig? Und was sind die Seligpreisungen Jesu? Was bedeuten sie insgesamt? Zunächst die Frage, was ist das selig? Der Begriff selig rührt sowohl an das, was wir umgangssprachlich glücklich nennen, als auch an das, was wir im Glauben heilig, gesegnet oder gebenedeit bezeichnen. Mit anderen Worten, der Mensch ist glücklich, sprich selig zu preisen, der unter den Worten Jesu steht, die sozusagen in ihm sichtbar Fleisch werden. Die frohe Botschaft Jesu vom erlösten und zur Ewigkeit geborenen Menschen wird in und an einem Menschen und seinen Haltungen erkennbar und ablesbar. Und über diesen Menschen sagt der Herr, selig bist du. Nicht zuletzt deshalb hat Papst Johannes Paul II. Die Seligen und Heiligen die Inkarnation des Evangeliums genannt. Das fleischgewordene Evangelium. In ihnen werde, so dieser große Selige der Kirche, das Evangelium hörbar. Es nehme in ihnen Fleisch an und es werde dadurch auch zum Ansporn für das eigene Leben. Auf diese Weise können uns die Heiligen und Seligen Vorbilder und Fürsprecher im Glauben und in unserem Bemühen sein, den Weg der Heiligkeit, den Weg der Seligkeit, dieses inneren und äußeren Einklangs mit dem Willen Gottes, mit dem Wesen Gottes, den Weg der innigen Gemeinschaft mit Gott im eigenen Leben Tag für Tag zu gehen. Doch mit dem Blick auf die konkreten Seligpreisungen Jesu, die er, wie es Papst Benedikt einmal ausdrückt, von der Kathedra, also von dem Lehrstuhl des Berges aus an seine Jünger verkündet, seine Jünger lehrt, mit diesem Blick steigt noch eine weitere Frage auf. Was sind die Seligpreisungen Jesu? Was verbirgt sich hinter diesen Worten? Ist es eine einfache, wenn man so will, Lobhudelei seiner Jünger? Wenn man die Worte ernst nimmt, sicherlich nicht. Immer wieder hat auch Papst Benedikt dazu Stellung bezogen, wenn es darum ging, zu erkunden, was hat es mit den Seligpreisungen auf sich. Er hat das bisher in Predigten getan, aber auch sehr ausführlich in seinem ersten Buch zur Person Jesus von Nazareth. Der Heilige Vater sieht in den Seligpreisungen in ihrer Gesamtheit vor allem, wie er sagt, keine neue Ideologie. Das, was vielleicht die Kommunisten oder auch die Sozialisten in ihnen sehen würden. Sondern, so sagt der Papst, eine Lehre, die aus der Höhe kommt und das Menschsein angeht. Gerade jenes, das der Herr mit seiner Fleischwerdung annehmen wollte, um es zu retten. Aus diesem Grund, so fährt der Papst fort, ist die Bergpredigt in die Weite der Welt, Gegenwart und Zukunft hineingerichtet und kann nur in der Nachfolge Jesu, im Mitgehen mit ihm, verstanden und gelebt werden. Ein wichtiger Gedanke, der auch das existenziell Christliche der Seligpreisungen deutlich macht. Wenn der Papst darauf Wert legt und betont, die Seligpreisungen und ihre Zumutungen sind nur im Mitgehen mit Christus verstehbar und lebbar. Die Seligpreisungen sind demnach so etwas wie ein neues Lebensprogramm des Christen, das die weltlichen Maßstäbe umstürzt und nun auf die Maßstäbe Gottes setzt, um sich so von den falschen Werten der Welt zu befreien und für die wahren Güter in Gegenwart und Zukunft zu öffnen. Konkret gesprochen, nicht zu setzen auf das, was die Welt als das Wichtige erklärt. Der Glanz, der Reichtum und vieles andere mehr, was letztlich vergänglich ist. Nein, die Seligpreisungen sind ein Maßstab, der dieses weltliche Denken umstürzt. Sie sind, wie es der Papst sagt, Verheißungen, in denen das neue Bild von Welt und Mensch aufleuchtet, das Jesus uns eröffnet. Wenn nämlich Gott tröstet, wenn nämlich Gott den Hunger nach Gerechtigkeit stillt und die Tränen der Trauernden trocknet, so bedeutet dies, dass er nicht nur einem jeden Menschen ganz nahe ist und einen jeden in spürbarer Weise belohnt. Das wäre schon viel. Nein, es bedeutet auch, dass darin sich das Himmelreich auftut. Die Seligpreisungen sind, so sagt es Papst Benedikt, Umsetzung von Kreuz und Auferstehung in die Jüngerexistenz hinein. Sie spiegeln das Leben des Sohnes Gottes wider, der sich verfolgen und bis zur Verurteilung zum Tod verachten lässt, damit den Menschen das Heil geschenkt werde. Sagen wir es noch einmal anders. Die Seligpreisungen im Ganzen, aber auch in ihren konkreten Zumutungen, drücken deshalb aus, was Jüngerschaft bedeutet. Nachfolge Jesu. Und sie werden umso konkreter und realer, je vollständiger der Mensch bereit wird, sich in den Dienst des Jüngers zu stellen. Also, was sie bedeuten, können wir nicht nur rein theoretisch sagen. Sie fordern vielmehr unsere Hingabe, den Einsatz unseres Lebens, eben das, was Nachfolge Jesu sein möchte, sodass unser Leben auf diese Weise so etwas von der geheimnisvollen Freude ausdrückt, ein Jünger, ein Nachfolger Jesu im wahrsten Sinne des Wortes zu sein, der in den Spuren Jesu geht und lebt. Ich folge dem Herrn in seinen Lebensspuren nach und versuche, ein Leben wie das Seine zu leben. Benedikt XVI. Spricht deshalb immer auch vom sogenannten christologischen Charakter der Seligpreisungen, wenn er sagt, der Jünger ist an das Geheimnis Christi gebunden. Sein Leben ist eingetaucht in die Gemeinschaft mit Christus. Deshalb sind die Seligpreisungen Umsetzung von Kreuz und Auferstehung in die Existenz des Jüngers hinein. Aber sie gelten für den Jünger, weil sie zuallererst urbildlich in Christus selbst verwirklicht sind. Die Jünger, und das heißt wir selbst, können demnach in diesen Haltungen erkennen und leben, was es heißt, ein Jünger des Herrn zu sein. Er, Christus selbst, wird dadurch in uns erkennbar, sichtbar und erfahrbar für unsere Mitmenschen. Gerade dieser Gedanke eröffnet der Schwere der Worte Jesu ihren tieferen Sinn. So wie Gott sich in Jesus Christus zu uns herabgeneigt hat, wie er sich entäußerte, wie er arm und klein und demütig, ja aushaltend, annehmend, liebend wurde, so werden auch wir dies, so leben auch wir unsere Berufung. Im Armsein vor Gott, reich zu werden in ihm. Im Armsein dieses Lebens, den Reichtum des göttlichen Lebens und der göttlichen Liebe zu erfahren. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wer die Seligpreisungen so liest, von diesem christologischen Maßstab her, dass in ihnen das Bild Christi aufscheint, der uns einlädt, ihm darin zu folgen, der wird inne, dass die Seligpreisungen wie eine verhüllte innere Biografie Jesu, wie ein Porträt seiner Gestalt dastehen, so sagt es der Papst. Eine verhüllte innere Biografie, ein Porträt Jesu. Er, der keinen Ort hat, wo er sein Haupt hinlegen kann, ist der wahrhaft Arme. Er, der von sich sagen kann, komm zu mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, ist der wahrhaft Sanftmütige. Er ist es, der reinen Herzens ist und daher Gott immer fortschaut. Er ist der Friedensstifter. Er ist der um Gottes Willen Leidende. Also in den Seligpreisungen erscheint das Geheimnis Christi selbst. Und die Seligpreisungen rufen uns in die Gemeinschaft mit Christus hinein. Aber eben wegen ihres verborgenen christologischen Charakters sind die Seligpreisungen auch Wegweisung für die Kirche, die ja gerade in ihnen ihr Maßbild, ihre Urform, nämlich Jesus Christus, erkennen muss. Deshalb ist jede Reform der Kirche, über die heute viel gesprochen wird, letztlich die Angleichung an die Urform, die Rückführung der Kirche an ihre Urform, an das Urbild, an Jesus Christus selbst. Nicht an unsere eigenen Vorstellungen, nicht an dem, was man heute fordert, was man heute meint, sondern was allein der Wille Christi ist. Vermittelt durch die Kirche, vermittelt durch das Leben der Kirche und auch vermittelt durch ihr Lehramt. Der Papst weist in einer kurzen Predigt auf Petrus von Damaskus hin, einen Eremiten aus dem Altertum, der mit dem Blick auf die Seligpreisungen einmal gesagt hat, die Seligpreisungen sind Gaben Gottes und wir müssen ihm für sie und den aus ihnen hervorgehenden Lohn großen Dank sagen. Das heißt, für das Himmelreich in der kommenden Zeit. Die Tröstung hier, die Fülle aller Güter und die Barmherzigkeit seitens Gottes, wenn wir einmal Bild Christi auf Erden geworden sind. Welch schöner Gedanke, Bilder Christi auf Erden werden. Das ist das Ziel der Seligpreisungen. Der Mensch wird zum Bild Christi auf Erden. Gibt es eigentlich eine schönere Beschreibung für das, was Heiligkeit, was Seligkeit ist? Jene Heiligkeit und Seligkeit, zu der wir alle berufen sind? Der Heilige, der Jünger Jesu ist ein Bild Christi, in dem und an dem ich Christus ablesen kann, als jemand, der dieses Bild sieht. Der Heilige macht Christus mit seiner Person und mit seinen Haltungen sichtbar und erfahrbar. Deshalb kann Benedikt XVI. Auch feststellen, dass die Seligpreisungen durch die Geschichte der Kirche kommentiert werden. Die Geschichte christlicher Heiligkeit. Denn, wie der heilige Paulus schreibt, das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starken zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten. Daher hat die Kirche keine Angst vor der Armut, der Verachtung, der Verfolgung in einer Gesellschaft, die oft vom materiellen Wohlstand und weltlicher Macht angezogen ist. Der heilige Augustinus ruft uns dazu in Erinnerung, dass, so sagt er, es einträglich ist, nicht an diesen Übeln, also Armut, Verachtung, Verfolgung zu leiden, sondern sie im Namen Jesu nicht nur gelassenen Herzens, sondern auch mit Freude zu ertragen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben recht gehört. Das, was Augustinus sagt, heißt, die Seligpreisungen, wahre Zumutungen Gottes an den Menschen, mit Freude ertragen. Das ist wohl die schönste Beschreibung dessen, wie wir uns die Seligpreisungen jetzt zu eigen machen und sie in unserem alltäglichen Leben verwirklichen können. Nicht aufgrund eigener Leistung, wohl aber mit der Hilfe der Gnade Gottes. Und so wollen wir heute nun im Folgenden auf die erste dieser 8 Seligpreisungen schauen und versuchen, sie freudig zu betrachten, liebend zu verstehen und dann leben zu lernen.
Sie hören die Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute über die Seligpreisungen mit Professor Dr. Christoph Uhli aus Trier.
Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. So lautet die erste Seligpreisung auf dem Berg, von dem aus Jesus seine Jünger lehrt. Dieser ersten Seligpreisung wollen wir nun ein wenig nachgehen. In einem Betrachtungstext aus einer oberbayerischen Pfarrei, den ich einmal fand, heißt es zu dieser ersten Seligpreisung ganz einfach und verständlich: Mit den Armen sind die Menschen gemeint, die alles von Gott erwarten. Arm sein vor Gott bedeutet, sich nicht selbst aufblähen, sich nichts auf Ererbtes, auf Bildung und Wissen einzubilden, sondern sich ganz nach Gottes Erbarmen auszustrecken. Das heißt dann weiter, mit den Armen sind biblisch auch die Gedemütigten und Erniedrigten gemeint. Also jene, die sich nicht selbst erretten oder helfen können, die nicht auf die eigene Kraft, sondern alle Hoffnung allein auf Gott setzen. Sie haben wenig, dessen sie sich rühmen und worauf sie sich stützen können. Es sind unsere leeren Hände, die allein Gottes Güte und Treue füllen können. Gemeint ist die Haltung des Kindes, das sich vorbehaltlos und restlos vertrauend in die Arme seiner Mutter wirft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, finden wir uns in dem einen oder anderen Wort dieser Beschreibung wieder? Alles von Gott erwarten, die Hoffnung auf Gott setzen, die leeren Hände, die allein Gottes Güte füllen können. Ja, das ist doch tatsächlich eine Grundhaltung Jesu. Er vertraut ganz auf den Vater im Himmel. Er setzt seine Hoffnung auf ihn. Und er lässt seine leeren Hände von ihm füllen. Auch und gerade da, wo es ihm schwerfällt. Schwerfällt, die Sendung zur Rettung der Menschen zu tragen. Sei es im Garten Gethsemane, wenn er ausruft, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Oder am Kreuz, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Das ist eine Grundhaltung Jesu und deshalb Gegenstand dieser ersten Seligpreisung. Selig seid ihr, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist eine Grundhaltung des Armen, die sich auch durch die ganze Frömmigkeit der alttestamentlichen Psalmen zieht, die Jesus ja bis ans Kreuz hin betet und spricht. So wie es die Kirche bis heute in ihrem Stundengebet, im sogenannten oder früher sogenannten Brevier tut. Es ist die Haltung der Zuwendung zur Güte Gottes, das wartende Ausschauen auf Gottes rettende Liebe. So wie sie sich dann zeigt in den Gestalten des Neuen Testamentes, in der Gottesmutter, im heiligen Josef, in Simeon und Hanna, in Zacharias und Elisabeth, in den Hirten, in den drei Königen, in den Aposteln und in vielen anderen mehr, die in Christus die Erfüllung ihrer Sehnsucht, die Erfüllung und Füllung ihrer leeren Hände, ihrer offenen Herzen finden. Also Menschen, die eben nicht mit ihren persönlichen Leistungen prunken. Menschen, die eben nicht den Anspruch auf einen Lohn setzen, auf einen Lohn für ihre Leistungen, auf ihre Heiligkeit. Menschen, die sich inwendig arm wissen. Liebende, die sich einfach von Gott beschenken lassen wollen und gerade so in innerer Übereinstimmung mit Gottes Wissen und Wort leben, wie es Papst Benedikt in seinem Jesusbuch sagt. Der Heilige Vater hat deshalb in diesem Zusammenhang bewusst auch auf die heilige Therese von Lisieux, die kleine Theresa, verwiesen und gesagt, ihr Wort, sie werde einmal mit leeren Händen vor Gott stehen und sie ihm offen hinhalten, beschreibt den Geist dieser armen Gottes. Sie kommen mit leeren Händen, nicht mit Händen, die greifen und festhalten, sondern mit Händen, die sich öffnen und schenken und so bereit sind für Gottes schenkende Güte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Armut, von der Christus in dieser ersten Seligpreisung spricht, ist deshalb nie eine bloß materielle Armut. Im Gegenteil, auch ein im irdischen Sinne reicher Mensch kann den Geist dieser Seligpreisung erleben, kann im Geist dieser Seligpreisung sehr arm sein und leben und so Christus versinnbildlichen, indem er trotz seines irdischen Reichtums alles von Gott erwartet. Worauf es vielmehr ankommt, ob materiell arm oder materiell reich, ist vielmehr die Haltung, nicht zuzulassen, dass das Herz sich verhärtet, dass es sich vergiftet aus lauter Gier und Neid nach Reichtum, nach mehr Reichtum und dabei den vergisst, der der Grund von all dem ist, von Gott selbst. Er, der ganz Reiche, der unseretwegen arm wurde, um uns reich zu machen, reich an ewigen Leben. Der heilige Ignatius hat diese Haltung die Indifferenz, also so etwas wie den Gleichmut, die Gleichgültigkeit, die Gelassenheit gegenüber materiellen Dingen genannt. Die Haltung, das, was man besitzt, so zu gebrauchen, als dass man es nicht besäße. Dass man es nur gebraucht zum Dienst der Liebe, im eigenen Leben, aber auch für das Leben der anderen, aber eben nicht für die Stillung der eigenen Gier, die dann letztlich doch unstillbar ist. Die Armut, von der Christus in der Seligpreisung spricht, ist aber auf der anderen Seite auch nicht nur eine rein geistliche Haltung. Sicher braucht die Kirche Menschen, die auf alles verzichten, wie ein Antonius oder wie ein Franziskus von Assisi, um alle in der Kirche wachzurütteln, um zu erkennen, dass Besitz immer zutiefst auch Dienst für andere bedeutet und nicht die Stillung der Raffgier nach immer mehr. Jeder Ordensmann, jede Ordensfrau, jeder gottgeweihte Mensch, jeder Priester soll uns daran erinnern, dass diese Haltung der Armut wichtig ist, um die Güte Gottes in die leeren Hände und das leere Herz aufnehmen zu können. Und jeder auf seine Weise. Aber durch den Geist der Seligpreisung soll eben auch mit Blick auf die Armut, auch auf die materielle Armut, die Gerechtigkeit unter den Menschen wachsen. Durch Armut, durch Verzicht, durch Demut dazu beizutragen, dass es anderen in Not und Gefahr besser gehen kann. Dass ich bereit bin, die Güter, die ich besitze, zu teilen. Denn die Kirche ist nicht Kirche, Kirche des Herrn, ohne ihr karitatives Handeln. So wie sie auf die Verkündigung des Wortes und auf die Spendung der Sakramente nicht verzichten kann, so sagt es Papst Benedikt in seiner ersten Enzyklika Deus Caritas ist, so vermag sie auch auf das liebende Handeln am Nächsten nicht zu verzichten. Denn darin erfüllt sich Gottes Gebot, darin wird seine Liebe und Güte konkret erfahrbar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eines wird in allen Haltungen deutlich, die von dieser Armut, ob geistlich oder materiell, im Licht Jesu sprechen. Sie künden vom kommenden Reich Gottes. Mehr noch, sie verkünden, dass es bereits mitten unter uns Menschen angebrochen ist. Da, wo das Herz auf Gott und auf den Nächsten hin geöffnet wird und alles von ihm und für die Menschen erhofft, erwartet, ersehnt wird, da ist Gottes Gegenwart erkennbar. Da wird sie lebendig in Menschen, die wahrlich arm sind vor Gott, doch durch ihn reich gemacht werden. Reich an Leben, reich an Liebe, reich an Ewigkeit. Und wer anders, liebe Hörerinnen und Hörer, als Maria, die Mutter Gottes und die Mutter der Kirche, ja unsere Mutter, zeugt davon. Mit ihr natürlich zusammen alle Heiligen und Seligen der Kirche, aber sie doch auf eine ganz besondere, unvergleichbare Weise. Denn sie jubiliert und bittet lobpreisend im Haus ihrer Cousine Elisabeth in den Bergen von Judäa, wie der allmächtige Gott ihre Armut erfüllt und sie so selig gepriesen hat. Und dies auch heute in und durch die Kirche tut. Beten und bitten wir deshalb mit ihr und allen Heiligen und Seligen um diese Haltung der Armut. Selig sind, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Bitten wir also um diese innere Offenheit, die sich immer wieder in offenen Händen und einem erwartungsvollen Herzen in den Situationen eines jeden Tages unseres Lebens zeigt. Erbitten wir sie, indem wir jene Worte der Gottesmutter im Bergland von Judäa nachsprechen. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Selig, die arm sind, das war heute das Thema in unserer Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. In einer neuen Vortragsreihe von Professor Dr. Christoph Uhli aus Trier beschäftigen wir uns intensiver mit den Verheißungen Jesu in der Bergpredigt, den sogenannten Seligpreisungen. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt nach dem Vortrag von Professor Uhle über den Abschnitt Selig sind, die arm sind vor Gott, noch eine Frage stellen möchten oder einen persönlichen Beitrag dazu haben, dann können Sie uns jetzt bei Radio Horeb und Radio Maria noch anrufen und persönlich mit Professor Uhle ins Gespräch kommen. Selig sind, die arm sind, das beinhaltet nicht nur materielle Armut, so haben wir von Professor Uhle gehört, sondern vor allem auch eine gottbezogene Lebenshaltung. Wort, Sakrament und karitatives Handeln gehören für die christliche Kirche unbedingt zusammen. Daher kann man die Seligpreisungen Jesu nur dann verstehen und leben, wenn man sie nicht auf ein politisches oder soziales Programm reduziert, sondern sie als echte Nachfolge Christi versteht. Professor Uhle, Ihnen noch vielen Dank für diesen Vortrag.
Gerne,
ja. Sie haben auch erwähnt, dass die Seligpreisungen eng im Zusammenhang mit Gerechtigkeit unter den Menschen stehen. Ist das denn realistisch, Gerechtigkeit unter den Menschen? Kann man das erreichen?
Ob man sie ganz erreichen kann, je nachdem, was man auch darunter versteht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Natürlich, das ist eine Arbeit für jeden Tag, aber der Grundgedanke dabei ist der, dass eben diese Armut nicht nur eine geistliche Haltung ist, sondern sich auch so anrühren lässt, dass man sich in diesem karitativen Handeln um die Not des Nächsten kümmert. Also dass man mit dazu beiträgt, dass es, wenn möglich, eine gerechte Ordnung in großen Teilen der Welt gibt, die im Dienst am Menschen steht, dass der in Not ist, aus dieser Not herausgeholt wird, dass der Zuwendung bedarf, diese Zuwendung auch bekommt. Das ist Arbeit an der Gerechtigkeit, das ist auch Arbeit an der Verwirklichung dieser Seligpreisung, die, wie Sie nochmal gesagt haben, eben nicht nur materiell, sondern geistlich, aber eben auch nicht nur geistlich, sondern auch den materiellen Bezug hat. Und gerade mit diesem materiellen Bezug ist dann auch die Arbeit an gerechten Verhältnissen gemeint. Ob man die je erreicht, bei Gott ist nichts unmöglich, aber das ist schon eine große Arbeit, die da auf dem Menschen liegt. Aber wir dürfen uns hier nicht entziehen, denn sonst wären wir nicht mehr Kirche, so wie es der Papst gesagt hat. Wortverkündigung, Sakramente und karitatives Handeln.
Sie haben in Ihrem Vortrag auch den Begriff selig genauer erklärt. Das finde ich sehr wichtig, denn in unserem heutigen Sprachgebrauch findet das Wort eigentlich kaum noch Verwendung. Selig sind, die arm sind. Sie haben einen Zusammenhang hergestellt zwischen glücklich, heilig und selig. Jetzt ist aber glücklich im religiösen Sinne sicherlich noch mal etwas anderes als das Glücklichsein, das heutzutage so in den Medien propagiert wird. Wo liegt denn da der Unterschied? Also objektiv selig zu sein und subjektiv glücklich, wie passt das zusammen?
Ich glaube, gerade dieser Gedanke macht noch mal deutlich, was so im Vortrag auch grundlegend war, dass man dieses Verständnis nur von der Person Jesu her verstehen kann oder aufbauen kann. Wenn Jesus sagt, selig seid ihr, dann ist das tatsächlich nicht dieses oberflächliche, rein innerweltliche, glücklich oder wohlig sein, sodass man sagen kann, der im Winter eine Heizung hat und der alle möglichen materiellen Mittel hat für die Nahrungsaufnahme und für die geeignete persönliche Unterhaltung und vieles andere mehr, ist glücklich. Sondern glücklich ist der, der, ob jetzt materiell arm oder reich, sein Leben zur Verfügung stellt und in der Zuwendung zum anderen und in der Liebe, die man darin selbst empfängt, letztlich den Sinn seines Lebens findet. Und das wird, denke ich, an der Person Jesu deutlich. Er, der aus dem Reichtum, aus der Allmacht Gottes zu uns herabsteigt, bewusst in diese Armut auch des menschlichen Lebens, siehe Krippe von Bethlehem, bis hin zum Kreuz auf Golgotha, der macht in dieser Armut, in diesem Sich-Verschenken den Menschen reich. Reich an Leben, reich an Liebe, reich an Barmherzigkeit, reich an ewigem Leben. Von daher ist dieser Begriff selig nur von Christus her verstehbar und macht dann tatsächlich deutlich diesen Einklang mit dem Willen Gottes, dem Einklang mit dem tieferen Sinn meines persönlichen Lebens, den ich durch die Berufung in Gott entdeckt habe. Und das ist tatsächlich mehr als dieses oberflächliche Glücklichsein, wie man es dann vielleicht so nach innerweltlichen Maßstäben bezeichnen würde.
Die Seligpreisungen sind also nicht nur eine Herausforderung für meine Lebensplanung, sondern auch für mein tägliches Gebetsleben. Ohne Jesus sind die Seligpreisungen eigentlich nicht zu haben. Wie ist es denn dann aber zu erklären, dass sie mit zu den am meisten zitierten Bibelstellen gehören, auch bei denen, die gar nicht an Gott glauben? Wir haben zu Beginn des Vortrags einige Zitate von Politikern und Philosophen gehört. Viele Menschen, die sich auf die Seligpreisungen berufen, sind eigentlich im besten Falle atheistische Humanisten, aber keine Christen. Warum spricht dieser Text so viele Menschen an, wenn er eigentlich so schwer zu erfüllen ist?
Ich glaube, das sind zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist tatsächlich das Schwere, das darin liegt, dass sie kaum zu erfüllen sind, wenn sie eben nicht diese Perspektive von Jesus Christus her haben. Ich glaube, nur so können wir auch das Schwere, das in ihnen liegt, wirklich annehmen und versuchen zu leben. Die andere Seite ist die, dass sie doch auch an Sehnsüchte des Menschen appellieren oder rühren, sagen wir mal, in die zunächst einmal vielleicht unabhängig von einem persönlichen Glauben an Gott ist. Eine Anrührung, die deutlich macht, ja, wenn ich etwas von mir gebe, kann es einem anderen gut tun. Wenn ich arm werde im Sinne von, ich stelle Teile, die mein Leben ausmachen, zur Verfügung, kann ich einem anderen helfen. Da würde vielleicht eben auch der Kommunist oder der Sozialist oder der Agnostiker oder wer es dann ist, der jetzt nicht direkt diesen religiösen Bezug hat, sagen, doch, das ist was Gutes, dass jeder Mensch auch abgibt und teilt und so dazu beiträgt, dass es möglichst allen Menschen gut geht. Aber ich muss noch einmal sagen, ich glaube, die Schwere und die Bedeutung des Ganzen kann nur durch diese Perspektive auf Christus hin deutlich werden, was es letztlich heißt, das eigene Leben preiszugeben, nämlich darin den Sinn zu finden, dass die Beschwernis, das Leid bis hin zum Kreuz, das ja irgendwie täglich auch in unserem Leben eine Rolle spielt, zur Frucht werden kann, wenn ich es mit Christus annehme, nämlich zur Frucht ewigen Lebens, der Auferstehung, die darin dann erkennbar und sichtbar wird. Das ist ja auch, denke ich, das Schöne, dass wir als Christen deutlich machen können, warum wir bereit sind, auch mit Christus die Beschwernis der Nachfolge anzugehen und auf uns zu nehmen. Weil wir wissen, dass nach dem Karfreitag der Ostermorgen kommt, dass das Licht des neuen Lebens in all dem schon aufscheint. Oder wie es ja dieser schöne Satz sagt, per crucem ad lucem, durch das Kreuz zum Licht. Also es berührt politische Geister, aber sicherlich nicht so wie den glaubenden Menschen, der darin auch eine Art der Nachfolge Jesu sieht.
Ein Grund für die Faszination, die von den Seligpreisungen ausgeht, ist sicherlich auch die sprachliche Schönheit, die Schönheit der Formulierungen. Die teilweise symbolische Sprache macht es ja auch möglich, wie Sie sagten, dass sich viele verschiedene Berufungen, also nicht nur Ordensleute und Priester, in diesen Seligpreisungen wiederfinden. Gibt es eigentlich im Alten Testament, in der Zeit vor Jesus Christus, ähnliche Aussagen, auf die Jesus sich damals bewusst bezogen hat, oder war das etwas völlig Neues?
Es ist sicher was völlig Neues, aber es steht doch ganz auch im Geist des Alten Testaments. Das ist ja gerade ein Gedanke, den unser Heiliger Vater immer wieder herausstellt, indem er auf die Einheit von Altem und Neuem Testament verweist. Man sieht ja doch gerade bei den Propheten oder auch, ja, wie erwähnt in den Psalmen, eine, ja, ich möchte jetzt fast sagen, eine Literatur oder eine Art der Bücher im Neuen Testament, die von einer großen, ja, mystischen Komponente fast geprägt sind. Also wenn es bei den Propheten oft heißt, dass Gott sein Volk liebt wie der Bräutigam seine Braut, oder die Psalmen von dem Vertrauen des Beters gegenüber dem Bräutigam, also gegenüber Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und dem Lenker alles Guten, alles Wahren spricht, dann kommt darin ja auch doch etwas zum Ausdruck, das sagen möchte, Gott ist bereit, diesem Volk nachzugehen, auch wenn es untreu wird. Er ist bereit, immer wieder einen Propheten zu senden und sie daran zu erinnern. Also er wirft von seiner Seite etwas in die Waagschale, um deutlich zu machen, wenn ihr das Heil finden wollt, müsst ihr euch auf meinen Willen, auf mein Wort, auf mein Gebot, auf meine Weisung einlassen. Das ist nicht leicht, aber nur so findet ihr den wahren Weg des Lebens. Also diese Gedanken sind durchaus präsent, aber in dieser Weise, in dieser Form, würde ich doch sagen, auch etwas ganz Neues, auch in dieser Art, wie sie formuliert sind.
Ja, danke schön, Professor Uhli. Auf welches Thema dürfen wir uns denn dann in Ihrem nächsten Vortrag über die Seligpreisungen freuen? Worum geht es dann?
Wir werden einen Schritt weitergehen. Jeden Monat wird solch eine Seligpreisung dann im Mittelpunkt stehen. Immer auf der Grundlage dessen, was wir heute so in diesem ersten Teil der Sendung versucht haben zu bedenken. Was bedeutet das selig? Was bedeuten die Seligpreisungen als Ganzes? Also diese christologische Perspektive, dass sie ein Lebensprogramm der Nachfolge sind, ein Lebensprogramm, um Christus mit seinem Leben, mit seinem Sterben, mit seinem Auferstehen in unserem Leben sichtbar zu machen, konkret präsent zu machen. Und was das denn eben im Hinblick auf die einzelne Seligpreisung jeweils bedeutet, so wie wir es heute eben mit der ersten getan haben. Selig sind, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Denn wenn man sie mal so etwas konkreter und detaillierter anschaut, dann merkt man, was doch auch für, ja, wir haben von der Zumutung Gottes gesprochen, aber auch für eine Sprengkraft für den konkreten Christen drinsteckt. Wenn ich das ernst nehme, was Christus dort am Berg lehrt, oder wie es der Papst sagt, von dieser Kathedra, von dem Lehrstuhl des Berges lehrt, dann kann das mein Leben in vielen Bereichen nicht nur prägen, vielleicht sogar zum Teil sehr verändern. Aber das ist es, was eben Christus auch von uns als Christen erhofft und erbittet, dass er selbst, der gekommen ist, um uns zu retten, zu erlösen, in uns und durch uns sichtbar wird. Und ich meine immer, dass das die schönste Beschreibung dessen ist, was Christsein, was Getauftsein, was Kirche sein bedeutet, Christus präsent zu machen, Christus gegenwärtig zu halten, im Wort, in den Sakramenten, in der tätigen Liebe. Und dazu sind, denke ich, die Seligpreisungen auch ein wichtiger, wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste Baustein, um diese Nachfolge so auch leben zu können.
Im Hintergrund haben sich jetzt schon bei uns zwei Hörerinnen erkundigt, ob man die heutige Sendung auch auf Kassette bestellen kann. Also Kassetten gibt es bei uns nicht mehr, aber Sie können eine CD bekommen oder die Sendung natürlich im Internet nachhören. Den CD-Dienst erreichen Sie dann am Montag wieder unter der deutschen Telefonnummer 08323 96 75 120, oder wenn Sie aus dem Ausland anrufen unter 00 49 83 23 96 75 120. Sie können diese Sendung dann noch einmal nachhören. Im Internet auf www.horeb.org finden Sie gleich oben rechts auf der Startseite auch den Link zum Podcast und Downloadangebot. Ab heute Nachmittag stellen wir die Sendung über die Seligpreisungen mit Professor Dr. Christoph Uhli dann auch für Sie ins Internet. Fragen, die Ihnen vielleicht im Laufe der kommenden Woche noch zum Thema Seligpreisungen kommen, können Sie, liebe Hörer, dann in der nächsten Sendung mit Professor Uhli stellen. Auch dann haben Sie wieder Gelegenheit anzurufen und sich einzubringen mit Ihren Fragen, mit Ihren Anliegen zum Thema Seligpreisungen. Die Sendung möchten wir nun auch mit dem Segen Gottes beschließen. Herzlichen Dank, Professor Uhli, dass Sie mit dabei waren. Wir bitten Sie um Ihr Gebet.
Ja, gerne. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, der Apostelfürsten Petrus und Paulus, des seligen Johannes Paul II. Und aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne, stärke und geleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ihnen allen noch einen gesegneten Tag wünscht Monika Barget. Weiterhin viel Freude mit unserem Programm.